Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Am Mikrofon im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio in Berlin ist Stefan Detjen. Folge 447 dieses Podcast ist es. Wir nehmen sie auf am Freitag, dem 10. Oktober, am frühen Nachmittag. Unsere Studio-Uhr zeigt 14.11 Uhr. Und ich sage das, weil sich die Dinge in diesen Tagen, in diesen Stunden jederzeit verändern können. Denn wir sprechen über die, tja, vielleicht historischen Entwicklungen im Nahen Osten. Die Hoffnung der Menschen in Gaza, in Israel, auf ein Ende des Tötens und Sterbens, auf die Freilassung der noch lebenden Geiseln, die Übergabe der Toten, die Rückkehr hunderter inhaftierter Palästinenser zu ihren Familien und vor allen Dingen ein Ende des Krieges, der Angriffe auf Zivilisten, auf die Infrastruktur in Gaza. Mit dabei sind
Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Ich berichte seit 3 Jahren über Israel und die palästinensischen Gebiete.
Steffen Wurzel im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Ich beobachte hier die Außenpolitik der deutschen Bundesregierung.
Und bis gerade, um das dazu zu sagen, von einer interessanten Reise mit dem Bundesaußenminister, mit Johann Wadephul zurückgekommen, wo es auch um dieses Thema ging. Also ganz unterschiedliche Perspektiven. Ich hatte auch Gelegenheit, in den letzten Tagen Gespräche mit Leuten zu führen, die nah an den Verhandlungen, an den Prozessen dran sind. Also all das legen wir jetzt zusammen, unser Wissen, unsere Analysen dessen, was da geschehen ist. Fangen wir aber vielleicht mal an, Jan-Christoph, mit dem, was du ganz unmittelbar als der wahrnimmst zurzeit siehst, der am nächsten dran ist in Israel, aber natürlich von Tel Aviv aus auch, das ist ja auch mit dein Berichtsgebiet, auf den Gazastreifen. Was geschieht da gerade?
Also man sieht Menschen voller Hoffnung, das kann man schon sagen. Ich war gestern lange und heute auch nochmal auf dem sogenannten Platz der Geiseln hier in Tel Aviv. Das ist ja ein Platz, der ist umgewidmet worden. Seit 2 Jahren wird er erinnert, gehofft, getrauert, manchmal wird sich auch gefreut mit Blick auf die Geiseln, die im Gazastreifen sind. Und jetzt herrscht da vor allem Freude. Da sind Leute, die sich in den Armen liegen. Das war schon in der vorletzten Nacht so, als Donald Trump dann ja verkündet hat, dass es eine Einigung gibt. Gestern war laute Feierstimmung und Musik. Und man hatte da aber zwischendurch bei den vielen Leuten, die da waren, immer auch solche getroffen, die skeptisch waren, die gesagt haben, naja, warten wir mal ab, erstmal muss das ja klappen jetzt, die Übergabe der Geiseln, es sollen ja alle auf einmal freigelassen werden, die Lebenden und die Toten. Und dann haben sie auch darauf hingewiesen, dass natürlich das nicht nur Freude ist, sondern auch Trauer. Die meisten der Geiseln, die übergeben werden, sind tot, wahrscheinlich 27 Leichen, wobei noch nicht klar ist, ob die alle übergeben werden können. Die Hamas scheint nicht zu wissen, wo alle sind. Aber das ist auch wichtig für die Angehörigen natürlich. So, und wenn wir dann nach Gaza gucken, auch da herrscht Freude, da waren Menschen auf den Straßen, da sind Menschen, die uns erzählen, endlich gibt es eine Chance, dass dieser Krieg aufhört. Die hoffen natürlich auch darauf, dass die humanitäre Lage sich verbessert. Das ist ja auch geplant jetzt bei der Einigung, dass das massiv hochgefahren werden soll. Das haben wir auch im Januar gesehen, als es auch eine Waffenruhe gab. Da hat sich die Situation schlagartig verbessert und das soll jetzt auch passieren. Und dadurch, dass jetzt eben der Krieg enden soll und alle Geiseln raus sind, soll das nochmal richtig hochgefahren werden. Darauf hoffen die Menschen. Das ist eine eher kurzfristige Hoffnung. Wir reden ja vielleicht auch nachher ein bisschen über die Langfristperspektive. Aber jetzt kurzfristig sagen erstmal die Menschen, das ist gut. Es gibt eine Chance darauf, dass die Waffen schweigen. Und zurzeit ist es tatsächlich so, dass Israels Truppen sich zurückziehen. Wir wissen noch nicht so ganz, ob das abgeschlossen ist, aber die verlassen jetzt Teile des Gebiets im Gazastreifen. Aber auch das gehört natürlich zur Wahrheit. Die kontrollieren noch immer noch über die Hälfte des Gebiets. Aber Menschen können jetzt zurück, zum Beispiel nach Gazastadt, in den größten Ballungsraum.
Stichwort Kurzfristigkeit, Jan, da würde ich dich gerne fragen. Ist das, was wir heute jetzt hier machen, nämlich eben auch nach vorne blicken, wie geht's weiter in der Region, wie geht's weiter zum Beispiel nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland, wie sieht der Wiederaufbau aus, alles Themen, die wir besprechen wollen, ist das bei euch auch Thema oder ist das wirklich erstmal das Ausblenden dieses großen Gesamtkonfliktes und man guckt in Anführungszeichen nur auf den Erfolg jetzt gerade?
Also die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sind skeptisch, was die langfristige Perspektive angeht. Da ist es ja so, jetzt blicken wir nach Israel, da gab es ja schon Leute, die daran geglaubt haben, dass Palästinenser und Israelis hier friedlich zusammenleben können, die was dafür getan haben. Das waren zuletzt nicht mehr die Mehrheit der Gesellschaft, aber das sind jetzt nochmal viel weniger geworden nach dem 7. Oktober. Mhm. Also da sagen die Menschen, naja, wenn wir uns jetzt hier richtig annähern wollen, dann dauert das jetzt nach dem, was passiert ist, nochmal deutlich mehr Zeit. Im Gazastreifen haben die Menschen 2 Jahre furchtbaren Krieg hinter sich, eine flächendeckende Zerstörung des Gebiets. Die haben gehungert, jeder hat dort Menschen verloren. Es gibt Verletzte, es gibt Leute, die furchtbares Leid erleben, die mehrfach vertrieben worden sind. die haben natürlich jetzt auch keine Perspektive, was das Zusammenleben angeht. Denen geht es jetzt erstmal wirklich nur ums Überleben. Das heißt, die Menschen denken jetzt schon eher kurzfristig, sind vielleicht dann auch so ein bisschen in der Freude, die jetzt herrscht, in der Begeisterung, dass jetzt die Waffen schweigen können nach 2 Jahren, dann auch so ein bisschen blind für die großen Fragen, die dann auch ungelöst sind.
Erzählt vielleicht mal, ihr seid früher natürlich als Korrespondenten viel im Gazastreifen gewesen, auch in den besetzten Gebieten im Westjordanland. Seit 2 Jahren kommt ihr da nicht mehr rein. Ihr hattet Kolleginnen und Kollegen, die euch Informationen, auch Material, Tonmaterial zugeliefert haben. Wie ist das jetzt im Augenblick? Mit wem könnt ihr da eigentlich noch unmittelbar sprechen? Auf welche Informationen seid ihr angewiesen?
Also ins Westjordanland komme ich weiter, da bin ich auch viel unterwegs natürlich und das ist natürlich auch schwierig, weil da weiter Fakten geschaffen werden, weil es da unglaublich viele Straßensperren gibt und man sich da auch inzwischen relativ schwer fortbewegen kann, wenn man zumindest in palästinensische Dörfer da will oder Städte. Ist echt schwierig. Im Gazastreifen ist es so, dass, und das gab es glaube ich noch in keinem Konflikt, Journalisten von außen seit 2 Jahren ausgesperrt sind. Wir kommen nicht rein. Es gibt ja auch sogar Gerichtsverfahren vor dem obersten Gerichtshof, wo ich bin hier Mitglied im Club der Auslandspresse, wir halt klagen, damit wir da Zugang kriegen. Das findet weiterhin nicht statt. Und sonst sind wir alle angewiesen auf Leute, die uns dazu liefern. Wir hatten halt vor dem 7. Oktober zum Glück da schon Mitarbeiter, die haben wir jetzt weiter und die leben natürlich in persönlich auch schrecklichen Zuständen. Also der Kameramann, der für uns immer wieder auch Interviews macht, der lange für uns arbeitet, ist selber in einem Zelt, ist selber mehrfach vertrieben worden, muss selber gucken, wie er über die Runden kommt und was zu essen bekommt. Und so haben wir ein paar Leute, mit denen wir reden können. Und dann gibt es natürlich auch noch Hilfsorganisationen, die reinkommen mit ihren Leuten, die uns dann manchmal Dinge sagen, auch manchmal Material schicken, uns Interviewpartner zur Verfügung stellen. Wir können auch direkt mit Leuten sprechen. Aber natürlich ist das total unbefriedigend. Das ist keine Berichterstattung, wie wir sie uns vorstellen. Ein paar von uns, ich war selber auch mal dabei, sind embedded reingekommen in den Gazastreifen. Dann immer mit der israelischen Armee. Da wird einem halt gezeigt, was man sehen soll. Zuletzt wurden zum Beispiel gezeigt, die großen Haufen von Hilfslieferungen, die da angeblich nicht abgeholt und verteilt werden. Da hat die israelische Armee vorher Influencer, die dann auch bezahlt wurden, sozusagen dahin geschickt, dass die das Narrativ verbreiten, aber dann eben auch Journalisten, auch wir haben eine Einladung bekommen. Das ist dann natürlich keine Berichterstattung, wie man sie sich vorstellt. Und wir sind da auch sehr, sehr kritisch, wenn wir solche Einladungen bekommen.
Darf ich dich fragen, du hast erwähnt, dass die Anzeichen sich jetzt schon mehren, dass sich das israelische Militär zurückzieht, so habe ich es verstanden, aus dem Gazastreifen. Ne? Ist es denn umgekehrt so, dass jetzt auch wieder endlich mehr Hilfslieferungen in das Gebiet reinkommen oder ist das nach wie vor auf dem Level der Forderungen nur?
Ja, das soll passieren, das soll jetzt aber schnell passieren. Also es gibt auch schon Aussagen, zum Beispiel gestern haben sich die UN geäußert, die haben gesagt, wir haben da 170.000 Tonnen an Hilfsgütern liegen, die können wir gleich reinlassen. Es gibt andere Hilfsorganisationen, die jetzt bereit sind, auch die Caritas zum Beispiel und andere, die gesagt haben, wir können sofort jetzt hier unsere Hilfe hochfahren. Die sind natürlich jetzt noch ein bisschen zurückhaltend. Es ist so, dass auch heute Vormittag noch Schüsse zu hören waren, dass es Angriffe gab. Die israelische Armee hat die Palästinenser gewarnt davor, bestimmte Gebiete zu betreten, ganz lange und hat gesagt, nein, das ist noch eine Kampfzone. Jetzt aber heute Vormittag hat tatsächlich dann, nachdem das die israelische Regierung gestern der Einigung zugestimmt hat, dann mit dem Rückzug begonnen. Das ist das, was wir hören und was auch in Bildern rauskommt. Auch die israelische Armee veröffentlicht das. Und wenn da jetzt noch geschossen wird oder es auch Luftangriffe gibt, auch das gab es heute Morgen noch, dann sagt die israelische Armee, das ist, um die Soldaten auf dem Rückzug zu schützen. Und gleichzeitig sind sie natürlich immer noch sehr nah dran. Es gibt also eine Pufferzone, die größer ist als die Hälfte des Gazastreifens. 53% wird die israelische Armee jetzt bis auf Weiteres noch kontrollieren. Aber was wir jetzt auch schon sehen, ist, die Menschen setzen sich in Bewegung. Es gibt zum Beispiel die Küstenstraße vom Süden in den Norden. Da gehen jetzt wieder Zehntausende Menschen, das kann man so in Videos in sozialen Medien schon sehen, zurück wieder und wollen zurück nach Gaza-Stadt, diesen größten Ballungsraum, aus dem sie jetzt ja in den letzten Wochen seit der letzten Großoffensive vertrieben wurden. Und die wollen da einfach wieder hin. Und da ist jetzt viel in Bewegung. Aber alle sind noch so ein bisschen vorsichtig. Sind da noch Soldaten? Wo sind sie? Wie weit haben sie sich jetzt wirklich zurückgezogen? Das ist hier wichtig auch für den weiteren Verlauf der Dinge, ehrlich gesagt. Weil wenn der Rückzug abgeschlossen ist, dann tickt die Uhr. Dann ist nach dem Abkommen sind 72 Stunden Zeit, um dann die Geiselübergabe zu organisieren und die Freilassung palästinensischer Gefangener aus den Gefängnissen und Lagern in Israel. Das soll dann auch eben passieren und insofern ist das schon wichtig. Wir haben noch keinen richtigen Überblick, ob der Rückzug jetzt abgeschlossen ist oder nicht und die Lage ist noch so ein bisschen unübersichtlich.
Aber das ist ja interessant und das war ja auch schon ein Teil dieser Verhandlungen, die da stattgefunden haben und eines der großen Fragezeichen am Anfang, wie soll das eigentlich technisch genau ablaufen? Wir haben alle die Bilder vom Frühjahr in Erinnerung, als es Geiselfreilassungen gegeben hat und die da auf Bühnen vorgeführt wurden, bevor sie dann ans Rote Kreuz oder ich weiß gar nicht was, der Rote Halbmond übergeben worden sind. Was wisst ihr darüber, wie das jetzt einfach technisch, logistisch ablaufen soll?
Also das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist wieder eingebunden. Die werden das machen. Es sollen zunächst die lebenden Geiseln übergeben werden. 20 sollen das sein und dann erst die Toten. Es ist so, und das ist extra festgehalten auch in der Einigung, das wurde jetzt inzwischen veröffentlicht, das ist eben das, was wir bei den letzten Übergaben gesehen haben. Diese martialischen Machtdemonstrationen auch von Seiten der Hamas, wo ja dann irgendwie Dutzende Kämpfer da standen in voller Montur und wo die Geiseln dann nochmal vorgeführt wurden auf schrecklicher Weise. Das soll es nicht geben. Das ist wohl vereinbart. Mal sehen, ob es so bleibt. Es gibt ein Argument, warum ich relativ optimistisch bin, dass das Ganze klappt. Donald Trump will persönlich hierher kommen. Und zwar ist geplant, er hat es gestern selber angekündigt, dass er am Sonntag reist und dann am frühen Montagmorgen hier ankommt in Tel Aviv und dann soll er auch eine Rede vor der Knesset halten und so weiter. Und der will natürlich sich zeigen mit den Ergebnissen. Das heißt, der will zeigen,
also mit den Geiseln,
dass Geiseln auch freikommen. Er will sich vor allem mit den lebenden Geiseln zeigen natürlich. Ich glaube, er reist dann wieder ab, wenn die Toten übergeben werden. Das sind keine Bilder, die er will. Und das deutet aber auch darauf hin, dass alle, die da am Verhandlungstisch saßen, wissen, Trump kommt, der will sich zeigen mit Ergebnissen und wir müssen dafür sorgen, dass es die auch gibt. Insofern, das ist ein gewisser Druck. Und das ist natürlich auch ganz interessant, dass er da auch sozusagen persönlich dafür einsteht. Also das ist schon ein interessanter Faktor, dass er da auch selbst was in die Waagschale legt. Da geht es nicht nur um Eitelkeit und sich als Friedensfürst zu präsentieren, sondern da geht es auch am Ende darum, weiteren Druck zu machen, dass das, was da verabredet wurde, jetzt für die erste Phase erstmal, dass das auch wirklich umgesetzt wird.
Eine interessante Sache, die ich gestern gelernt habe am Rande dieser Gaza-Konferenz in Paris, war, dass es ja...
Wo du mit Wadefuhl warst,
das muss man erklären. Johann Wadefuhl, dem deutschen Außenminister, gestern war in der Delegation als mitreisender Journalist. Und was ich da gelernt habe, war interessant, dass es, wenn es um die Leichname, um die sterblichen Überreste der getöteten Geiseln geht, dass das ja noch Monate, wenn nicht Jahre dauern kann, bis da alle entdeckt wurden. Also der Schmerz der Angehörigen wird da ja, auch was die Unsicherheit angeht, das ist ja psychologisch nachvollziehbar, leben die vielleicht doch noch oder nicht. Man wird lange suchen und lange wirklich recherchieren müssen, wo sind diese sterblichen Überreste, ne? Also das wird eine große Wunde in der israelischen Gesellschaft bleiben.
Das ist auf jeden Fall so. Und das haben dann auch die Leute, die jetzt bei dieser Jubelstimmung skeptisch waren, gesagt. Also es wird Leute geben, die werden schlechte Nachrichten bekommen. Die werden immer noch nicht abschließen können. Ich glaube schon, dass die lebenden Geiseln, dass da die Hamas und die anderen Terrororganisationen, es ist ja auch palästinensischer islamischer Dschihad und solche Organisationen, die dann auch noch Geiseln zum Teil hatten, dass die wissen, wo die sind und dass die auch dann übergeben werden können. Also bei den Lebenden bin ich relativ optimistisch. Bei den Toten heißt es hier, ist die Rede von 9 Körpern, wo die Hamas gesagt hat in den Verhandlungen, wir wissen nicht, wo die sind. Das heißt, die sind irgendwie unter irgendwelchen Trümmern. Da gibt es vielleicht auch gar keine Anhaltspunkte, wo ihr letzter Aufenthaltsort war. Da ist jetzt ein ziemlich komplizierter Mechanismus. Es soll eine Taskforce geben. Da ist viel Intelligence dabei. Also mit geheimdienstlichen Informationen sollte auch gearbeitet werden, dass die tatsächlich auch gefunden werden können im Gazastreifen. Denn tatsächlich, das haben wir hier auch, ich habe mit Angehörigen geredet, die tatsächlich Leichen in Empfang genommen haben. Die haben mir alle gesagt, das ist total wichtig, auch wenn sie tot sind, die Möglichkeit zu haben, abzuschließen, diese Toten zu begraben und auch einen Ort zu haben dann für die Trauer. Das ist den Menschen hier wirklich wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Man denkt halt, okay, die sind tot und das ist dann irgendwie weniger wichtig. Aber nein, diesen Familien, die da trauern, ist das total wichtig. Und dann ist es natürlich auch so, dass es immer noch Familien gibt, die die Hoffnung haben, die sagen, ja, vielleicht stimmt das ja doch nicht, was man mir sagt, dass mein Angehöriger, mein Bruder, mein Vater, mein Onkel, dass der tot ist. Und dass er vielleicht doch noch lebt. Und die werden natürlich dann auch schlechte Nachrichten bekommen. Das wird dann auch natürlich dann in den nächsten Tagen hier so ziemlich die Stimmung beeinflussen.
Jan-Christoph, wir reden ja jetzt über die unmittelbaren nächsten Tage, über die allernächsten Schritte, die wir sehen. Wir werden dann auch über die zweite Phase sprechen, darüber, wie das alles zustande gekommen ist. Aber vielleicht mal an der Stelle nochmal die Frage, wie gesagt, Freitag, früher Nachmittag, gibt es noch ein Risiko, dass das auf den letzten Metern in sich zusammenbricht?
Also ich habe jetzt ja hier schon viele, viele Verhandlungen mitgemacht und auch viele Zwischenstände und dann gab es immer wieder Hakeleien und dann wurden Dinge verzögert, dann wurde auch mal die falsche Leiche übergeben und solche Dinge sind passiert. Das war immer eine große Gefahr und ich bin deswegen nicht in der Lage zu sagen, nein, das wird nicht passieren. Aber ich bin schon ziemlich optimistisch, dass sich jetzt alle am Riemen reißen. Es gibt dafür eben dann doch jetzt zu großen Druck auf die Hamas aus den arabischen Staaten. Das hat ja auch Donald Trump, da können wir vielleicht auch drüber reden, mit organisiert zum Teil. Es gibt Druck auch auf die israelische Seite, jetzt da auch das Ganze durchzuführen und keine Spielchen zu treiben. Also da machen die Amerikaner auch schon Druck. Und Trump eben kommt selber und will es dann auch sehen. Also ich bin sicher, dass auch er sich dann am Ende nicht für die letzten Details interessieren wird und für die Frage, sind jetzt wirklich alle Leichen übergeben oder so. Aber er wird erstmal dafür sorgen, dass das Ganze auf die Schiene kommt. Und das ist für mich schon mal ein gutes Zeichen. Natürlich ist vorstellbar, dass jederzeit wieder Gewalt ausbricht und es irgendwie einen Anlass gibt, dass tatsächlich auch wieder Militäreinsätze oder Angriffe geflogen werden. Das ist hier bei diesem Konflikt und bei der total variablen Lage nicht auszuschließen. In dem Zusammenhang finde ich aber eine Sache total interessant und Stefan, du weißt da bestimmt mehr, weil du ja in den USA warst bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Also die Genese, wie dieser Druck zustande gekommen ist, das ist ja was Neues. Also Donald Trump hat ja lange diesen Druck nicht ausgeübt, hat er zum Beispiel auch, als Israel im März den Krieg wieder hochgefahren hat, auch nicht interveniert. Also warum jetzt und warum jetzt dieses Momentum?
Ja, in der Tat, du sprichst das an. Ich habe das verfolgt bei der UNO-Generalversammlung im September, wo ich in New York war. Und da war spürbar, dass sich da was zusammenbraut. Die war ja aus unserer Wahrnehmung zunächst mal überlagert von dieser vorgeschalteten Konferenz auf Initiative Frankreichs und Saudi-Arabiens, bei der eine ganze Reihe von Ländern, Frankreich und andere, die Anerkennung Palästinas verkündet haben. Und wir haben uns vorher gefragt, sind das jetzt rein symbolische Akte, die eigentlich gar nichts bringen für den konkreten Prozess? Und in New York ist mir dann schon klar geworden, da braut sich was zusammen, da passiert wirklich was. Denn unmittelbar nach dieser Konferenz haben wir dann mitbekommen, dass es sogenannte Side-Events am Rande dieser Generalversammlung gab, in den vielen Sitzungssälen und Konferenzzimmern im UN-Gebäude, wo zum Beispiel Emmanuel Macron, wo die Franzosen eingeladen haben und versucht haben, eine Koalition der Willigen zu schmieden, die bereit ist, nach einem Ende des Krieges da eine Stabilisierungs-, eine Friedenstruppe, wie man das nennen will, nach Gaza zu schicken. Da wurden also konkret Staaten gefragt, wer trägt was dazu bei. Der indonesische Staatspräsident hat in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im Großen Saal gesagt, wir sind bereit. Indonesien ist bereit, bis zu 20.000 Soldatinnen und Soldaten zu so einer Friedenstruppe zur Verfügung zu stellen. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, ist das jetzt eine ferne Zukunftsvision? Wann kann sowas eigentlich Realität werden? Wann ist denn ein Punkt, wo wir uns vorstellen können, dass dieser aktuelle Feldzug in Gaza der israelischen Armee zu einem Ende kommt? Und unsere Wahrnehmung war, das ist eigentlich dann eher im späteren Jahresverlauf. Und die Interpretation war, ja, Trump ist schon dabei, will ein Ende dieses Krieges sehen, aber eben zum Ende des Jahres hin. Dann gab es eine Dynamik, wo man gesehen hat, es gibt auch von den arabischen Staaten, von den Golfstaaten Initiativen, die haben sehr intensiv mit Donald Trump gesprochen. Und da war klar, da versucht man Donald Trump dazu zu bringen, Druck auf Benjamin Netanyahu auszuüben. Das bezog sich zunächst mal nach unserer Wahrnehmung auf ein Szenario, das eben auch noch gar nicht das Ende des Feldzugs bedeutete, sondern dass die Drohung der Israelis oder die Ankündigung der Israelis bedeutete, das Westjordanland zu annektieren. Das hat man als eine drohende weitere Eskalation gesehen und auf Trump geschaut, der dann den Arabern zugesagt hat am Rande der UN-Generalversammlung, das werde ich Netanyahu nicht durchgehen lassen.
Das haben übrigens auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung so angedeutet, dass das die große Sorge ist, dass man dann ja irgendwie auch reagieren müsste von deutscher Seite, Stichwort Ausweitung oder Implementierung von Sanktionen gegen Israel.
Genau, das war total interessant zu sehen, dass sich die Europäer da zusammengeschlossen haben und Europa ja eigentlich blockiert war, durch Deutschland auch in der Frage, ob man etwa die Handelsprivilegien für Israel aussetzt. Aber dort in New York klar war, wenn es dazu käme, wenn es zu einer Annexion des Westjordanlandes käme, dann ist Deutschland auch bereit, über Sanktionen gegen Israel mitzurichten. Ja. Und das ist natürlich eine dramatische Veränderung der deutschen Haltung gewesen. Also Sanktionen gegen Israel, das war ja quasi BDS, das war Antisemitismus pur. Auf einmal stand das konkret im Raum. Aber aus meiner Wahrnehmung damals eben alles in Verbindung damit, also Annexion Westjordanland verhindern, Trump dazu zu bringen, überhaupt zumindest mal in so einer Frage Druck auf Netanyahu aufzubauen. Und dann kam der Besuch von Benjamin Netanyahu im Oval Office im Weißen Haus. Und dann haben wir gesehen, da geht nochmal eine ganz andere Dynamik los. Und Eine ganz entscheidende Geschichte, glaube ich, war dann die Szene im Oval Office, die dann per Foto dokumentiert worden ist, wo sich Benjamin Netanyahu auf Druck von Donald Trump beim katarischen Premierminister Al-Thani für den Angriff Israels auf Katar am 9. September entschuldigen musste. Also das ist ja schon
ein so ein bisschen eine Demütigung, ne?
Fast eine Demütigung gewesen. Und ich glaube, Jan-Christoph, darüber muss man, wenn man schaut, wo fing diese aktuelle Dynamik eigentlich an, muss man nochmal auf diesen 9. September schauen, auf den Angriff Israels auf Katar. Da ist was losgegangen, was nach meiner Einschätzung die Kräfteverhältnisse und die Dynamiken nochmal entscheidend verändert hat.
Also das wird hier auf jeden Fall auch jetzt sehr stark diskutiert. Ich habe eine Sicht auf diesen 9. September, die sich ein bisschen verändert hat, ehrlich gesagt. Also da wurde ja, das war der Angriff von Israels Luftwaffe auf ein Ziel in Katar. Da sollte die Führungsriege der Hamas, die gerade wieder am Verhandeln war, wo es darum ging, findet man jetzt einen Deal oder nicht, zusammensaß. Die wollte man offenbar gezielt töten. Das war übrigens ja auch der Tag, wenn ich mich richtig erinnere, an dem die UN-Generalversammlung eröffnet wurde, also an dem gleichen Tag just, also vom Timing her auch natürlich interessant. Und ich habe dann erst gedacht, also hier war natürlich die Darstellung, der Angriff ist fehlgeschlagen, weil man eben es nicht geschafft hat, gezielte Tötungen wie sonst vorzunehmen von führenden Hamas-Leuten. Und meine Lesart war lange zu sagen, naja, also das ist vielleicht am Ende doch erfolgreich, weil es dadurch gelungen ist, eben diese Verhandlungen wieder zu blockieren, den Krieg, das war ja immer das Ziel von Netanyahu, den Krieg in Gaza weiterzuführen. Dachte ich erst, dass das die Logik wäre und dass insofern das Ganze dann doch einen Erfolg hatte, weil man es eben dadurch schaffen konnte, eben nicht wieder unter Druck zu kommen in den Verhandlungen, sondern weil danach klar war, Katar steigt erstmal aus als Vermittler dabei. Und jetzt aber natürlich im Rückblick muss man sagen, dass dieser Tag, dieser Angriff tatsächlich dann möglicherweise auch dazu beigetragen hat, Donald Trump in die Lage zu bringen, zu sagen, soweit darf es nicht mehr gehen und auch dann kritisch mit Israel umzugehen.
Kann man sagen, dieser israelische Angriff auf Katar hat sozusagen aus Sicht der Amerikaner das fast zum Überlaufen gebracht?
Ja, ich glaube, was da passiert ist, ist, dass man ja sehen muss, das war nicht einfach ein Angriff auf Katar, um die Hamas-Spitze auszulöschen, sondern das war ein Angriff auf einen engen Verbündeten der Vereinigten Staaten, auf einen engen Partner. Katar ist der Standort der größten amerikanischen Truppenbasis da. Also die haben enge Verbindungen. Also wenn da ein bisschen was schiefgegangen wäre, dann wäre da auf einmal die Splitter auf amerikanische Einheiten gefallen. Das ist das eine gewesen. Das haben wir auch sehr schnell an den amerikanischen Reaktionen gesehen, dass die das ausgesprochen kritisch gesehen haben. Insofern fast übergelaufen. Aber ich glaube, das ist was ein Bild, das sich für mich hier in Gesprächen mit Leuten, die in den letzten Wochen nah an den arabischen Staaten waren oder die unmittelbar da Akteure waren, ein Bild, das sich da nochmal zusammengesetzt hat, ist, dass die arabischen Staaten, auch die Kataris, den Amerikanern klargemacht haben, ihr müsst aufpassen, dass wir euch nicht davonlaufen. Ein Angriff auf Katar ist das eine, aber in der arabischen Welt, in den Golfstaaten, spricht sich rum, wenn Katar angegriffen werden kann von Israel, dann kann das jeder. Und die haben ja zusammengezählt, wer ist eigentlich noch alles in der letzten Zeit von Israel angegriffen worden. Libanon, Syrien, Katar, die ganze Reihe von Ländern. Und jeder von denen hat sich gefragt, wer ist der Nächste in der Reihe. Natürlich auch mit Blick auf die Rhetorik, die wir von den ganz radikalen Kräften in Israel hören, die von einem Groß-Israel träumen, das eben wirklich auch noch territorial Teile anderer Länder betreffen würde. Also ich glaube, da hat man auch von da in diesen Gesprächen, von denen ich erzählt habe, am Rande der UNO-Generalversammlung, dem Trump sehr klar gemacht, wenn ihr hier Partnerschaft mit der arabischen Welt haben wollt, das heißt ja bei Trump dann auch immer Geschäftspartnerschaften mit aufstrebenden Wirtschaftsmächten, aufstrebenden globalen politischen Akteuren, dann musst du jetzt deinem Partner Netanyahu einen Riegel vorstehen. Dann muss da was passieren. Und ich glaube, deswegen war das ein ganz entscheidender Punkt. Und Jan, für mich wäre auch die Frage, was wollte Israel eigentlich, was wollte Netanyahu mit diesem Angriff erreichen? Hat er sich da total verkalkuliert?
Ja, wie gesagt, meine Lesart war bisher, na klar wollte man die Hamas-Spitze treffen, man wollte Stärke zeigen hier in der Region. Das ist ja auch immer diese Rhetorik, auch von Netanyahu, der das mehrfach gesagt hat. Wir treffen unsere Feinde überall, wo wir wollen. Niemand kann sich sicher sein. Und dann dachte ich eben, okay, der Nebeneffekt, selbst wenn man jetzt nicht alle tötet, wie geplant, könnte sein, dass man eine Chance hat, eben die Verhandlungen erneut zu blockieren, wie Netanyahu es ja schon öfter gemacht hat. Das berichten ja auch Leute, die dabei waren, und eben tatsächlich dafür zu sorgen, dass der Krieg weiter fortgesetzt werden kann. Aber jetzt im Rückblick ist das vielleicht der entscheidende strategische Fehler gewesen. Also dieser Angriff war eben dann der Angriff zu viel. Und der hat dann eben auch dafür gesorgt, dass Donald Trump eine andere Rolle eingenommen hat. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass er nicht nur großen Druck auf Israel danach ausgeübt hat, sondern dass er dann auch tatsächlich den Druck der arabischen Staaten auf die Hamas organisiert hat mit, oder?
Ja, das ist das Entscheidende. Es kam sicherlich auch dann Dynamik in die arabische Welt rein, die sich zusammengeschlossen haben. Da hat es ja auch viele Gespräche unter denen gegeben, die ja zum Teil unterschiedliche Positionen auch vertreten haben, unterschiedliche Gesprächskanäle, unterschiedliche Allianzen in die palästinensische Szenerie rein hatten. Da gab es welche, das kennst du noch viel genauer, die eher auf die PA, auf die Palestinian Authority in Ramallah gesetzt haben. Da gab es andere, die haben mehr auf die Hamas gesetzt. Die haben sich, glaube ich, zusammengeschlossen und haben gesehen, wir müssen da jetzt eine Verantwortung übernehmen. Und dann kamen nach meinem Eindruck eben entscheidende Akteure ins Feld, die wiederum Druck auf die Hamas ausgeübt haben. Das waren die Kataris, ich glaube, das waren die Ägypter und sicherlich, Jan, sag du vielleicht nochmal, wie du da die entscheidenden Akteure siehst. Saudi-Arabien spielt da natürlich immer eine große Rolle.
Auf jeden Fall. Und da geht es dann natürlich auch dann um die Zukunft. Da geht es um Geschäfte der Zukunft. Da geht es aber auch um persönliche Allianzen. Also Geschäfte, die man auch mit der Trump-Familie direkt macht. Die haben da wohl auch eine Rolle gespielt, nach allem, was wir wissen. Da gab es auch Drohungen aus der arabischen Welt. Das wird ja berichtet, dass da auch gedroht wurde. Also das ist ein entscheidender Faktor gewesen. Und ich glaube, die arabischen Staaten, zumindest nehme ich das hier so wahr, wenn ich das lese, sind selbst ein bisschen überrascht davon, wie einig sie sich jetzt gezeigt haben, auch wenn es darum geht, jetzt sozusagen ein Ende dieses Krieges zu finden. Man hat ja den Kreis dann auch nochmal größer gezogen. Also da waren dann noch mehr in den Gesprächen dabei und eingebunden, wenn es darum ging, jetzt auch eine Nachkriegsordnung für Gaza hinzubekommen. Das ist schon so, dass sich da auch die arabischen Staaten geeint gezeigt haben. Und ja.
Das ist ein ganz interessantes Stichwort, Jan, weil ich habe das Gefühl, dass bei der deutschen Bundesregierung das genau das entscheidende Argument ist. Wir fragen dann natürlich immer, ne, als Berufspessimisten die Journalisten, wo sind die Fallstricke, das kann ja nicht funktionieren. Und ich habe das Gefühl, dass die Bundesregierung die Tatsache, dass die nicht nur die arabischen Staaten, sondern auch die anderen muslimisch geprägten Länder wie die Türkei, wie, Stefan, du hast es erwähnt, Indonesien, weit weg, aber größtes muslimisches Land von der Bevölkerung der Welt, die Tatsache, dass die so zusammenstehen und dass die inzwischen ja auch schon seit Wochen, seit Monaten sich absprechen, eine gemeinsame Sprache finden, gemeinsame Argumente finden, sich strategisch absprechen, gemeinsam mit den Europäern, ja, dass das eines der Argumente ist, wo der Optimismus herkommt. Also, dass gesagt wird, das ist zum ersten Mal so, dass die arabischen Staaten sich wirklich hinter einer Sache versammeln und die vorantreiben und das gemeinsam mit dem Donald Trump, mit dem US-Präsidenten und dieses Neudeutsch Momentum müsse jetzt eben genutzt werden. Und ich glaube, wo man Sorge hat, ist einfach, kann man diesen Schwung aufrechterhalten? Kann man also alles in diesem Tempo weitermachen, dass das jetzt nicht nur in Anführungszeichen eine erste kleine Lösung ist, sondern dass dieser Friedensprozess weitergeht?
Siehst du da eigentlich, Steffen, auch eine neue Haltung der Bundesregierung? Also ist es vielleicht so, dass man auch von Seiten der Bundesregierung jetzt eine Chance sieht? Man hat ja in den letzten Monaten dieses Krieges auch viel diplomatisches Porzellan zerschlagen und hat viel an Glaubwürdigkeit eingebüßt durch die Haltung auch zu diesem Krieg im Gazastreifen. Ist das jetzt vielleicht auch so ein Momentum für deutsche Politik, jetzt auch wieder sich konstruktiv und auch wieder gegenüber Partnern, die sich ein bisschen abgewendet hatten in der Vergangenheit, eben arabische Staaten, vor allem jetzt wieder auch mehr anzunähern?
Ja, also zunächst würde man, glaube ich, von Seiten der Bundesregierung diesen Eindruck versuchen zu entkräften, dass man sagt, ja, wir haben da vielleicht eine andere Meinung und sind nicht die Ersten, die Sanktionen fordern, aber alle Partnerländer, dieses Argument kommt dann ja immer wieder, verstehen unsere besondere Rolle und so weiter. Man würde also das, was du eben jetzt unterstellt hast, glaube ich, nicht unterschreiben. Aber es ist genauso, wie du sagst. Ich denke, man wird sich jetzt kurzfristig versuchen, zu profilieren, in Anführungszeichen. Das klingt jetzt so negativ. Man wird versuchen, jetzt sehr schnell zu helfen. Das wurde ja auch betont vom Bundeskanzler, der heute Vormittag, am Freitag, am Tag, wo wir aufzeichnen, am 10. Oktober, das ja auch bekannt gegeben hat, dass es medizinische Hilfe geben soll. Und wenn wir auf große internationale Krisen der vergangenen Jahre schauen, waren da deutsche Hilfsorganisationen und das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium und so weiter auch immer gut mit dabei und sehr fähig, zum Beispiel Feldlazarette aufzubauen, große Krankenstationen zu bauen, medizinisches Personal und auch Medikamente zu entsenden. Und das werden wir jetzt sehen. Und natürlich macht man das, um zu zeigen, schaut her, Deutschland ist vielleicht nicht das erste Land, das so einen Friedensprozess anschieben kann. Dafür braucht es dann, Stichwort Druck, die US-Regierung, Donald Trump. Aber wir sind die allerersten, wenn es darum geht, konkret den Menschen vor Ort zu helfen. Und deswegen war das auch ein Punkt, den der Bundesaußenminister in den vergangenen Tagen immer wieder betont hat. Dieser Zweiklang. Erstens, das ist ein guter Tag dieser Einigung, weil die Geiseln freikommen, und zweitens aber eben auch, weil den Menschen jetzt endlich schnell geholfen werden kann vor Ort, Klammer auf, den Leuten muss da geholfen werden, das kam auch immer wieder rüber, Klammer zu, über Lebensmittel, aber eben auch zum Beispiel über medizinische Versorgung. Da werden wir ganz viele Aktivitäten sehen von Seiten Deutschlands.
Die deutsche Diplomatie hat ja einen schwierigen Stand in dieser ganzen Nahostfrage. Einerseits von vielen engen Partnern im globalen Süden, in der arabischen Welt, am Ende auch in der Europäischen Union, in der G7-Gruppe kritisiert, isoliert wegen ihrer Politik der Staatsräson, der engen Verbundenheit mit Israel. Man muss ja nochmal daran erinnern, Olaf Scholz hat bis ans Ende seiner Amtszeit die Behauptung aufrecht gehalten, er kann keine Völkerrechtsverstöße im israelischen Vorgehen erkennen, als andere längst darüber diskutiert haben, welche Dimensionen das rechtlich eigentlich hat, dieses Vorgehen. Dann haben wir diesen Wechsel in der Tonalität bei Merz gesehen, wo auf einmal kritischere Töne reinkamen, bis hin zu dieser wie immer wirksamen oder nicht wirksamen Ankündigung vom 8. August, partiell die Genehmigung von Waffenexporten, sofern sie in Gaza eingesetzt werden könnten, einzustellen. Es sind dann danach trotzdem noch Waffen geliefert worden. Wir wissen nicht genau, was das ist, aber da hat es Veränderungen gegeben. Aber das
Stichwort Staatsräson auch, ne? Das Wort kommt nicht mehr vor unter Friedrich Merz.
Ja, das ist Merz hat da eine andere Politik eingeschlagen. Ich glaube, weil er gesehen hat, dass er auch den Anspruch auf eine europäische Führungsrolle nicht aufrechterhalten kann, wenn er in eine Situation kommt, wie etwa bei der Frage von Handelsprivilegien, als Israel, dass Deutschland in einer entscheidenden Frage der internationalen Außenpolitik als Blockademacht wahrgenommen wird. Also da hat es Veränderungen gegeben. Was konsistent ist, ist, dass Deutschland immer die ganze Zeit, wenn wir mit Außenpolitikern gesprochen haben, dass die immer gesagt haben, ja, wir werden da kritisiert, wir stehen da im Feuer, es sind Verbindungen auch abgerissen, nicht nur auf politischer Ebene, sondern sehr viel auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene von Entwicklungsorganisationen, denen die Partner abspringen. Aber man hat immer dann betont und hat gesagt, es wird auch bei unseren Partnern in der arabischen Welt, bei den Golfstaaten anerkannt, dass wir humanitäre Hilfe leisten und dass Deutschland zum Beispiel als das Hilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästinenser, UNRWA, unter Beschuss geriet, in der Kritik stand, unter dem Vorwurf, dass da Hamas-Leute bei UNRWA beschäftigt worden seien, dass Deutschland da die Finanzierung zwar kurzfristig ausgesetzt, aber dann wieder aufgenommen hat und nach dem Abspringen der Amerikaner, der größte Finanzier dieser UNRWA-Organisation ist Annalena Baerbock, hat immer wieder gesagt, das ging dann bis dahin, dass sie, wenn das nicht wieder aufgenommen worden wäre, dass sie das mit ihrem Amt, dass sie das mit dem Rücktritt verbunden hätte. Das hat man immer wieder betont, das ist immer wieder auch anerkannt worden und darauf will man jetzt aufbauen. Jan-Christoph, wir sind jetzt im Grunde schon in der nächsten Phase. In der Phase 2 dieses Friedensplans, wo es dann um eine Übergangsverwaltung geht, wo es dann um Wiederaufbau geht. Fass uns vielleicht nochmal zusammen, was dieser Plan eigentlich für die Phase 2 bedeutet. Und da müssen wir natürlich drüber reden, ob wir die wirklich erreichen, was da alles auch nach den Erfahrungen, die wir in dem Jahr ja auch schon hatten, noch dazwischen kommen kann.
Na, es gibt wohl ein paar Sachen, die feststehen. Es soll eine Übergangsregierung geben, die aus Technokraten besteht. Da sollen Palästinenser dabei sein, aber auch Vertreter arabischer Staaten und internationale Experten auch. Da fällt immer ein Name, Tony Blair, der frühere britische Premierminister, der das Ganze leiten soll. Der hat natürlich seit dem Irakkrieg keinen besonders guten Ruf in der arabischen Welt und wird da sozusagen hingenommen, dass er das macht. Aber der soll da eben eine Rolle spielen. Was diese Regierung organisieren soll, ist erstmal die grundlegenden, schnell anstehenden Fragen, also Verbesserung der Infrastruktur, wo leben die Menschen, wie werden sie versorgt, wie kann sich die Lage im Gazastreifen sehr schnell verbessern und dann aber auch natürlich die Sicherheitsfrage. Auch das ist noch nicht ganz klar, da gibt es ja auch verschiedene Theorien, also Indonesien zum Beispiel hat angeboten, Truppen zu stellen. Deutschland hat das abgelehnt, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ausgeschlossen,
das hat der ausgeschlossen sogar, genau. Und andere Länder, ist halt die Frage, wie die da einsteigen halt, weil das ist natürlich auch die Frage. Sicherheit soll da geleistet werden. Ägypten hat angeboten, dass das, was man tut, nämlich man bildet jetzt schon palästinensische Polizisten aus, dass man das hochfahren könnte und noch mehr Leute da reinbekommen kann.
Das machen die Deutschen und die Europäer übrigens auch, also Polizei.
Das machen die Deutschen in ganz kleinem Maße in Ramallah. Da ist ein Beamter, der dort ausbildet. Also es ist ziemlich runtergefahren.
Soll mehr werden, wurde auch angekündigt. Also Zivilpolizei.
Könnte man natürlich hochfahren.
Ne, ich habe hier nochmal vor mir, das ist einer der 7, 8 Punkte, was die Bundesregierung machen möchte, das will man ausdrücklich hochfahren, diesen Grenzschutz, Zivilschutz und so weiter.
Aber das Entscheidende, glaube ich, ist, wenn man sich das vorstellt, eine Friedenstruppe, die da eingesetzt werden soll. Ja. Nach dem, was wir im Moment wissen, keine Deutschen dabei,
keine Amerikaner dabei.
Sehr stark, so wie viele UN-Friedenstruppen in Afrika und anderen Teilen der Welt, zusammengesetzt aus traditionellen Truppenstellern, die wir sonst gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja. Eben Indonesien, von Bangladesch ist die Rede, dass die da auch eine Rolle spielen können.
Auch wichtiges
also so müssen wir uns der Friedenstruppe vorstellen. Muslimische Länder, wahrscheinlich nicht die unmittelbaren Nachbarländer, auch weil man da eben Konflikte vermeiden will. Nicht Ägypten, nicht Jordanien und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob welche Informationen du hast, wahrscheinlich auch nicht die Golfstaaten oder die angrenzenden arabischen Länder.
Ja, es ist noch unklar. Bei Ägypten und Jordanien glaube ich auch nicht, dass das stattfinden wird. Ja.
Darf ich dich da was fragen, Jan-Christoph? Hat denn die israelische Regierung da sozusagen ein Vetorecht? Können die sagen, ja, Bangladesch gefällt uns nicht oder Golfstaaten gefallen uns nicht? Oder ist das dann, bei wem liegt das? Liegt das bei den Amerikanern oder bei diesem Peace Board oder wer entscheidet darüber? Oder ist das
ja, auch offen? Das könnte sich natürlich, auch das könnte sich jetzt verändern. Bisher ist es auf jeden Fall so, dass Israel darauf besteht und sagt, wir brauchen die Sicherheitskontrolle in Gaza. Deswegen geht man da von einer Pufferzone aus, die es geben soll. Es ist ja jetzt erstmal diese erste Rückzugslinie der israelischen Truppen festgelegt und dann sollen sie sich weiter zurückziehen. Aber in Israel geht man eigentlich davon aus, dass man eine Pufferzone an der Nord-, Ost- und Südgrenze des Gazastreifens, also alles, was nicht Meeresküste ist, tatsächlich behält. Und diese Pufferzone, die wurde jetzt schon freigesprengt in den letzten Kriegsmonaten, ist zum Teil über einen Kilometer breit. Und darüber will man natürlich auch sicherstellen, und das ist der entscheidende Punkt, alles zu kontrollieren, was reingeht, Menschen und Waren. Und das ist natürlich bisher so gewesen, dass jeder Mensch, der nach Gaza reingeht, jeder Helfer, jede Sicherheitskraft, dass das mit Israel koordiniert wurde. Selbst bei den Airdrops, bei den Abwürfen aus der Luft, ich war ja bei einem dabei, ist es so, dass die Flugzeuge nur in Abstimmung mit Israel dort überhaupt irgendeine Route fliegen konnten. Und ich glaube, darauf will Israel großen Wert legen, dass das so weiter passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann tatsächlich auch so zu halten ist. Wir hören jetzt, dass amerikanische Soldaten hierher in die Gegend kommen sollen. Nach allem, was wir wissen, sollen die nicht nach Gaza rein, aber die sollen genau eben diese Koordinierungsarbeit mitleisten. Da soll tatsächlich so eine Art Zentrum aufgebaut werden, wo das eben im Gazastreifen, was da rein und raus geht und wie das da gehandelt wird, tatsächlich organisiert werden soll. Und da setzen sich jetzt die Amerikaner rein. Das heißt also, auch da wird Israel sich ein bisschen sozusagen an die Leine nehmen lassen und die Amerikaner stehen eben dafür. Das kann eben auch Teil dieser Sicherheitsgarantien sein, die man wollte, dass auch tatsächlich der Krieg nicht wieder hochgefahren wird. Dafür stehen die Amerikaner jetzt auch mit Soldaten hier in der Region ein. Und das muss sich aber natürlich einspielen, wie das konkret aussieht, ist doch alles andere als klar. Aber das ist schon mal ein deutliches Zeichen.
Wenn es um die Frage geht, wie geht's eigentlich weiter, haben wir über einen Akteur jetzt noch nicht gesprochen, der eigentlich sehr wichtig ist, die Vereinten Nationen, die UN. Die Bundesregierung, Johann Wadephul, der Bundesaußenminister, sagt ja ganz deutlich, hat es mehrfach gesagt in den vergangenen Tagen, wir brauchen ein UN-Sicherheitsratsmandat, damit das rechtlich, völkerrechtlich abgesichert ist. Stefan, du beobachtest die Vereinten Nationen seit langem. Siehst du da, ist das done deal, wie die Amerikaner sagen, oder kann da noch was passieren? Können die Russen, können die Chinesen sagen, da haben wir eigentlich kein Interesse dran? Stichwort Wladimir Putin, wir haben da gestern unter den Kollegen heftig drüber diskutiert, hat der nicht vielleicht ein Interesse, einfach weil er es kann, sozusagen zu destabilisieren, indem er sagt, nö, ich lege da Veto ein aus einem fadenscheinigen Grund?
Genau, das finde ich ist eine ganz zentrale Frage und eine ganz wichtige Frage, auch für die Frage, wie eigentlich eine künftige Weltordnung aussieht. Ich glaube, das entscheidet sich mit daran, wie dieser Konflikt jetzt gelöst wird. In der Tat, Deutschland und andere sagen, da muss es ein Mandat des UN-Sicherheitsrates geben. Das heißt, man will das im Rahmen der bestehenden völkerrechtlichen Ordnung, der Rechte und der rechtlichen Institutionen regeln. Und dann muss man in der Tat auf Russland und auf China zugehen, die an Bord holen. Man braucht aber auch die Vereinigten Staaten. Ja. Und da werden dann traditionell Deals gemacht. Ich würde mal zum Beispiel eines vorhersagen. Da wird es einen starken Druck geben, möglicherweise auch in einer Allianz von Netanyahu und Donald Trump, die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Benjamin Netanyahu auszusetzen. Das kann der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tun. Und Donald Trump, das wissen wir, versucht seit langem jedenfalls den Internationalen Strafgerichtshof zu zerschlagen.
Zu diskreditieren, ja.
Ja, richtig, zu zerschlagen. Der hat Sanktionen verhängt gegen Personen, die für den Internationalen Strafgerichtshof arbeiten. Und es drohen Sanktionen auch für Organisationen, die in irgendeiner Weise, es können auch Menschenrechtsorganisationen sein, die den Internationalen Strafgerichtshof unterstützen. Das kann gravierende Folgen haben. Ich habe mit Vertretern von Menschenrechtsorganisationen gesprochen, die gesagt haben, wenn das so läuft wie bei den Sanktionsregimen gegen den Iran, dann können wir keine Konten mehr aufmachen.
Auch in Deutschland nicht.
Auch in Deutschland nicht, weil es keine Banken gibt, die nicht irgendwie Geschäftsbeziehungen in die USA haben. Und die unterliegen dann auf einmal Sanktionsregimen, wenn die Konten führen für Organisationen, die den Internationalen Strafgerichtshof unterstützen. Also das ist ein wirksames Instrument. Deutschland hat sich bisher immer völkerrechtstreu präsentiert und Deutschland kandidiert gerade für einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Das heißt, da kann Deutschland dann in eine Situation kommen, wo sie sich bekennen müssen, auch mit Blick auf den Internationalen Strafgerichtshof und so eine heikle Frage. Welche Deals dann da sonst noch gemacht werden, welche Zugeständnisse, wenn man etwa Russland und China dazu bewegen will, einer solchen Stabilisierungs- oder Friedenstruppe für Gaza zuzustimmen, das können wir noch gar nicht absehen. Und letzter Satz dazu, bei der UN-Vollversammlung war ganz klar, das ist insgesamt, die Vereinten Nationen sind eine Organisation, die in einer schweren Krise sind und die unter schwerstem Druck sind, auch von den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten kürzen Geldzuwendungen, sie sind nach wie vor, waren immer der größte Finanzier der Vereinten Nationen. Und man weiß nicht, ob Donald Trump nicht sogar so weit gehen würde, die UN insgesamt weitgehend in Frage zu stellen. Das ist mit großer Erleichterung gesehen worden, dass er eine Rede gehalten hat, die kein Frontalangriff auf die UN war, wo er gesagt hat, an sich ist das eine gute Idee, bloß dieses Ding ist irgendwie zurzeit zu bürokratisch und funktioniert nicht richtig. Aber Donald Trump, und wir haben eben über diesen Dealmaker mit seinen Interessen gesprochen, der ist jemand, der kann sich auch eine andere Weltordnung vorstellen, in der sowas wie die UNO und Völkerrecht überhaupt nicht vorkommen, sondern eine Welt der Deals, der wechselnden Allianzen, der wandelnden Akteure, die alle möglichen Interessen verfolgen, aber wo Völkerrecht nicht mehr vorkommt. Und das entscheidet sich auch mit an dem Prozess, in dem wir jetzt mit Blick auf Gaza und die künftige Ordnung darin. Jan-Christoph, an dich die Frage, wenn wir jetzt mal zusammenfassend in die Zukunft schauen, wie siehst du das, dass jedenfalls das, was auch immer wir als künftige Ordnung der Region oder der Welt daraus ableiten, dass das tatsächlich, so wie Donald Trump das versprochen hat, der Anfang eines dauerhaften Friedens für die Region sein kann?
Also ich glaube, das ist noch viel zu früh, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, es gibt das Potenzial, es gibt jetzt ein Momentum und so sehr wir alle das, was am 7. Oktober passiert ist, verurteilen natürlich und beurteilen, nämlich als großen Akt der Barbarei, so hat dieser 7. Oktober doch eins geschafft, nämlich die palästinensische Frage wieder auf den Tisch zu bringen. Das ist schon so eindeutig. Und das könnte natürlich auch ein Momentum sein. Es gibt jetzt arabische Staaten, die sagen, wir wollen jetzt auch in diesem Zusammenhang einen verlässlichen Weg haben hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung, zu einem palästinensischen Staat. Wenn ich das richtig sehe, hat sich auch die Bundesregierung jetzt da anders positioniert und sagt, also das schieben wir nicht mehr auf der lange Bank. Dieser Prozess, der muss jetzt auch bald passieren und muss bald beginnen, indem wir darüber reden. Das hat nur einen großen Schönheitsfehler oder sagen wir lieber zwei und das sind die beiden handelnden Personen, nämlich die Palästinenser und die israelische Seite. Da gibt es weder die handelnden Personen, die diese Vision halt mitentwickeln würden. Auf palästinensischer Seite ist man da bereit, aber ist doch soweit degeneriert, will ich mal sagen, in der Führung und auch nicht legitimiert, weil lange keine Wahlen mehr stattgefunden haben, um das mit Autorität voranzubringen. Und auf israelischer Seite ist es ganz klar, Benjamin Netanyahu hat jetzt neulich erst wieder in deutlicher Klarheit gesagt, it's not gonna happen, also es passiert nicht, es wird keinen palästinensischen Staat geben. Und da hat sich hier auf israelischer Seite auch was verändert, während man früher, das ist jetzt auch nochmal so eine völkerrechtliche Debatte, gesprochen hat von disputed territories, also von umstrittenen Gebieten mit Blick auf das Westjordanland zum Beispiel, ist davon jetzt überhaupt nicht mehr die Rede. Das ist ganz klar hier auch in der Breite der Regierung, da reden wir jetzt nicht nur von den rechtsextremen Parteien, sondern auch vom Likud, also Netanyahus Partei, von der man ja manchmal so in Europa noch so denkt, das ist so eine Art CDU Israels oder so, da sind richtig radikale Leute drin, die auch from the river to the sea denken, also die auch denken, das ganze Gebiet, und das sieht man ja auch, wenn Netanyahu tatsächlich Karten zeigt, auf denen dann palästinensische Gebiete nicht mehr auftauchen, da denkt man in Kategorien eines Groß-Israel. Und eben auch auf israelischer Seite fehlt da ein Partner, der das umsetzen könnte. Und wenn es einen palästinensischen Staat geben sollte, dann muss der von einem wichtigen Staat, jetzt mal bei allen Anerkennungen, die wir da jetzt schon hatten, auf symbolischer Ebene, von einem Staat sicher und konkret anerkannt werden. Und das ist Israel. Und das sehe ich zurzeit einfach nicht, dass das passiert. Und das ist ein großes Hindernis. Da ist die Frage, ob dann auch da Druck entstehen kann. Aber ich glaube, der reicht hier bei den Akteuren, mit denen wir es hier zu tun haben, nicht aus.
Ich glaube, die entscheidenden Fragen werden sein, erstens, wie geht's weiter mit dem Westjordanland? Na, das ist ja auch etwas, was jetzt so ein bisschen im Windschatten lag, kann man das so sagen, also wo nicht so richtig drauf geblickt wurde, das Schicksal der Menschen dort. Wenn die Annexionspläne weiter vorangetrieben werden, kann es eine Friedensordnung annähernd geben für den Gazastreifen, aber das bringt dann den Menschen im Westjordanland nichts und die wollen ja auch Teil eines künftigen Palästinenserstaates sein. Und das Zweite ist, Jan, direkt die Frage an dich, die One-Million-Dollar-Frage vielleicht. Was passiert denn mit der Hamas? Weil wenn man diese Fragen zum Beispiel deutschen Regierungsmitgliedern oder im Auswärtigen Amt stellt, ja, ist viel Hoffnung dabei und wieder der Hinweis, ja, die arabischen Staaten bauen großen Druck auf und so auf die Hamas, aber die verschwinden ja nicht, die müssen ja wortwörtlich irgendwo hin und von der Radikalisierung in den Köpfen der vielen Menschen mal ganz zu schweigen.
Genau, ich glaube, dass die Hamas tatsächlich kein Faktor mehr sein darf. Ich glaube, das ist internationaler Konsens, im Gazastreifen zumindest, aber die Hamas wird nicht weggehen.
Auch in der arabischen Welt, glaube ich, ne? Inzwischen.
Auch in der arabischen Welt inzwischen, genau. Und aber die Hamas wird natürlich nicht weggehen und auch das wissen alle. Die Hamas ist ja nicht nur die Terrororganisation, die den 7. Oktober verübt hat, sondern sie versteht sich als die Bewahrerin des palästinensischen Widerstands und als die treibende Kraft auf dieser Ebene. Die ist eine Bewegung auch und die ist eben nicht nur in Gaza, sondern die hat ihre Führungskader zum Teil im Ausland, in Katar, in Istanbul, in der Türkei. Die ist auch eben im Westjordanland aktiv und die wird so schnell nicht weggehen. Ich glaube, es gibt zwei Ansätze, was die Hamas angeht. Das eine Thema ist tatsächlich das Radikalisierungspotenzial zu verringern. Das besteht darin, dass man eben dafür sorgen muss, dass Palästinenserinnen und Palästinenser und gerade junge Palästinenser eine Perspektive für sich sehen. Im Gazastreifen zum Beispiel, wenn wir darüber reden, da haben wir eine Bevölkerung, die ist in der Hälfte unter 18, also junge Leute, die für sich nach 2 Jahren Krieg und nach dem, was sie bisher erlebt haben, tatsächlich kaum Perspektiven für sich sehen, außer ich versuche hier irgendwie rauszukommen oder ich werde zum Märtyrer und schließe mich dem bewaffneten Kampf der Hamas an. Und das ist natürlich, wenn das die einzigen Alternativen sind, dann ist das natürlich schlecht und das erhöht dann natürlich auch die Gefahr, dass es wieder zu neuen Gewaltszenarien kommt hier. Die zweite Frage ist eine große, nämlich wie man sozusagen Terrororganisationen insgesamt bekämpft. Und ich glaube, da muss sich dann auch der Blick ändern. Natürlich ist das nach dem 7. Oktober und dem, was da passiert ist, total schwer. Aber wenn man mal jetzt so großgeschichtlich denkt, dann sind solche Konflikte mit Terrororganisationen ja oft auch gelöst worden, indem man irgendwann mit denen auch auf einer politischen Ebene zusammengekommen ist und versucht hat, mit den gemäßigten Kräften in diesen Organisationen tatsächlich voranzukommen. Ich denke jetzt an Nordirland, an Sinn Féin und solche Sachen. Das kann man natürlich nicht mit der Hamas vergleichen. Das soll auch auf keinen Fall relativieren, was am 7. Oktober passiert ist. Aber ich glaube, man muss beginnen, mit diesen Organisationen oder über diese Organisation nicht nur militärisch in Bedrohungen zu denken, sondern am Ende auch politisch, wie man sie in irgendeiner Form entweder zähmen oder einbinden oder doch zumindest kontrollieren kann.
Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, über den heute am 10. Oktober früh im Deutschlandfunk auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen gesprochen hat, dass für einen echten Frieden muss es eine Abwesenheit von Hass geben. Und wenn ich mit Freunden, Bekannten aus Israel spreche, dann kommt oft, ja, ihr habt das ja irgendwie hinbekommen, Stichwort Deutschland, Frankreich, die Aussöhnung, ne? Von den Erbfeinden zu einer engen Freundschaft und Partnerschaft, zu einem vertrauensvollen Zusammenarbeiten, meistens jedenfalls vertrauensvoll. Das sind Dinge, die wir nochmal besprechen wollen, müssen, können in einer künftigen Folge des Politik-Podcasts. Auch zum Beispiel, wie es denn weitergeht. Ich hatte es vorhin angetönt kurz, das finde ich sehr interessant, wie wird denn der Gazastreifen künftig regiert, dieses sogenannte Peace Board, ist das ein Aufsichtsrat, der dann irgendwelche Administratoren entsendet, Fragezeichen. Also vielleicht bietet diese angekündigte deutsch-ägyptische Konferenz zum Gazastreifen, so eine Wiederaufbaukonferenz, die in Ägypten stattfinden soll, in den nächsten Wochen Anlass nochmal zu sprechen.
Also und auch da sehen wir, dass wir in diesem Konflikt, in dem Versuch, ihn zu lösen, ganz neue Akteure sehen, ganz neue Allianzen, die wirklich die Welt weit über diesen Konflikt hinaus prägen werden. Übrigens nicht zuletzt deswegen, weil wir da, wenn wir etwa auf Katar schauen oder auf Saudi-Arabien, ja Akteure sehen, die nicht nur auf die Region schauen, sondern beide Länder, Katar und Saudi-Arabien, spielen zum Beispiel auch aktiv eine Rolle als mögliche Vermittler, als Facilitator mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.
Genauso
wie die Türkei auch. Also da sehen wir, wie die Konflikte auch international zusammenhängen und sich wirklich, ich glaube, man kann das nicht oft genug betonen, sich in diesem Konflikt gleichzeitig eben eine mögliche ganz neue Ordnung der Welt abzeichnet.
Auch welche Rolle spielen die Vereinigten Staaten weiter? Bekommt Trump jetzt vielleicht, verliert er die Lust, auf dieses Problem zu schauen? Ja, auch noch ein spannender Punkt.
So, dann machen wir da jetzt einen Punkt, denn wir sehen, wir haben noch viele Themen für andere Politik-Podcasts. Das war die Folge 447 zum Konflikt im Nahen Osten, zu den Dynamiken, die wir da sehen. Vielen Dank euch beiden, Jan-Christoph nach Tel Aviv. Du hast ereignisreiche Tage vor dir. Alles Gute dafür. Steffen, vielen Dank. Dank auch an Moritz Metz, unseren Redakteur, und an Oskar Kühl, der uns in der Technik unterstützt hat. Wie immer, Rückmeldungen, Kritik, Hinweise, Anregungen zum Politik-Podcast an unsere Signal-WhatsApp-Nummer 0160 9130 7007. Und wie immer, unsere E-Mail-Adresse ist politikpodcast@deutschlandfunk.de. Tschüss.